herzlich willkommen zu unserem Podcast, dem Woodcast. Schön, dass ihr alle dabei seid. Mein Name ist Adrian Blöd und gemeinsam mit meinem Co-Host Michael Merk nehmen wir euch in dieser und den nächsten Folgen mit in die Welt des Holzbaus. Genauer gesagt, wir sprechen über Brandschutz und Schallschutz im Holzbau, verständlich, praxisnah und ohne unnötiges Fachchinesisch. Und weil Holzbau mehr ist als nur Normen und Details, greifen wir auch alles auf, was uns rund um das Thema Holzbau so begegnet. Spannende Entwicklungen, Erfahrungen aus der Praxis, neue Ideen und manchmal vielleicht auch Dinge, über die man einfach mal reden muss. Der Titel Woodcast klingt zwar englisch, aber keine Sorge, der Podcast bleibt auf Deutsch, wobei wir beide uns nicht so wirklich sicher sind, ob die Sprachverständlichkeit auf Englisch vielleicht nicht sogar besser wäre. Aber ich bin nicht allein, bei mir ist heute Michael Merk, mein Co-Host, und bitte Michel, stell dich vor, feuerfrei, schön, dass du dabei bist, wir werden gemeinsam diesen Podcast machen.
Ja, hallo zusammen alle, ich freue mich echt sehr, dass es jetzt losgeht. Adrian, wir haben ja schon einen Haufen drüber gesprochen, aber eben das noch nicht so zustande gebracht und jetzt geht's eben los. Die Erklärung, warum wir das machen, ist relativ einfach. Brandschutz und Schallschutz, das sind zwei ganz wesentliche und zentrale Anforderungen im Bauwesen. Und im Holzbau ist die Anwendung oder die Erfüllung dieser Anforderungen eben besonders spannend. Und einerseits sind wir mittlerweile in Dimensionen angekommen, wo der Holzbau fast keine Grenzen mehr hat. Und andererseits haben sich natürlich dahingehend auch die Regelwerke, die Nachweise und ja und zum Teil die Anforderungen an die Ausführung deutlich verkomplext. Jetzt sind wir schon beim Englisch oder Deutsch.
Es wird nicht besser, ob man es Deutsch oder Englisch macht, ist egal. Ne?
Genau, sind deutlich komplexer worden. Und das merkt man draußen auch in der Praxis. Also Theorie, Normen und Praxis, die passen teilweise nicht immer ganz zusammen. Und genau darüber wollen wir sprechen. Also was steckt hinter diesen Anforderungen? Wie kriegen wir sie sinnvoll umgesetzt? Und das möchte man eigentlich so von den Basics weg, dass wir anfangen und jeden abholen, das Level langsam anheben, bis hin dann ins Detail sozusagen besprechen.
Super, Michel. Danke für die Schwerpunktsetzung für unseren Podcast. Gleichzeitig möchte ich mich aber bei dir bedanken, dass du mitmachst. Und ich bitte dich jetzt mal, stell dich doch mal vor, dass die Leute wissen, die dich noch nicht kennen, was außerhalb der Holzbauwelt wahrscheinlich ist, aber in der Holzbauwelt sollte dich jeder kennen. Aber stell dich doch bitte mal vor und erklär unseren Zuhörern, mit wem wir es zu tun haben.
Ja, also über mich gibt es ja sogar ein Lied, der Holzmichel. Und das Ganze hat schon ein bisschen Familiengeschichte. Mein Vater, der war Sägewerksmeister, der Vater war Zimmerermeister. Ich habe dann auch erst einmal natürlich den Zimmerer da gemacht und bin noch zum Fachtechniker für Bau, für Holzbau dann gegangen in so eine Schule in Imst. Und am Ende bin ich dann im Studium gelandet, Bauingenieurwesen. Und nach ein paar Jahren in der Praxis am Anfang bin ich dann an die TU gekommen und habe da in Forschung und Lehre gearbeitet. Und ein prägendes Ereignis war damals der Einsturz von Bad Reichenhall, der mich dann ziemlich stark da beeinflusst in der weiteren Ausrichtung an der TU. Und heute arbeite ich im Materialprüfamt in der Prüfstelle Holzbau. Und nebenzu, weil das Brandschutz mich dann immer mehr durch Forschungsvorhaben auch irgendwo interessiert hat und gefangen hat, habe ich Ingenieurbüro für Brandschutz und bin auch selber Prüfingenieur. Und genau aus den Sachen gibt es natürlich heraus immer diese Fragestellungen, wie man dann mitkriegt, ja, wie funktioniert denn das jetzt oder wo bestehen die Unsicherheiten? Und ich glaube, da sind wir mit dir, Adrian, du wirst dir jetzt auch gleich vorstellen, sind wir da eigentlich die richtigen Fragesteller und dann Beantworter.
Ja, genau, danke Michel. Also du hast dich sehr gut vorgestellt. Man sieht also, du bist sozusagen hölzern, wenn man das mal so sagen darf, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich stelle mich auch kurz vor, mein Name ist Adrian Blöd, ich bin ausgebildeter Wirtschaftsingenieur, Zimmerer und Bauphysiker, beschäftige mich im echten Leben tatsächlich mit dem Ingenieurbüro für Bauphysik, bei dem ich Feuchteschutz und Schallschutz mache oder hauptsächlich Schallschutz mache tatsächlich und habe auch noch einen Zimmereibetrieb mit ungefähr so 10 Mitarbeitern, wo man das, was man sich ausdenkt, auch umsetzen muss. Das macht es nicht einfacher in vielen Fällen, weil dann muss man wirklich von der Theorie rein in die Praxis. Ehrenamtlich bin ich beim Holzbau-Deutschland-Institut tätig und kümmere mich um die Forschung, insbesondere im Bereich Schallschutz. Und das ist also ein bisschen der Aufhänger für unseren Podcast. Ich möchte auch darstellen, gemeinsam mit dir, Michel, dass diese Planung im Holzbau so eine integrale Disziplin ist. Das heißt, es geht immer nicht nur darum, dass man eine Anforderung schön erfüllt und die sequenziell abarbeitet, sondern dass das grundsätzlich ein Miteinander sein muss und alle Disziplinen miteinander verknüpft sein müssen und aufeinander abgestimmt sein müssen. Und das ist eigentlich genau diese große Herausforderung, die wir haben, dass wir immer alles unter einen Hut bringen müssen. Die Tragwerksplanung, den Schallschutz, den Brandschutz, den Feuchteschutz. Und da gibt es sehr häufig komplexe Situationen. Du hast das gerade schon angedeutet. Und was auch ganz wichtig ist und was immer wieder so ein bisschen die Problematik ist, wir sind natürlich die letzten 60 Jahre in der Bauwelt mit dem Massivbau sozialisiert worden, wenn man so will. Und es bedarf jetzt eines neuen Narrativs. Wir bauen mit einer neuen Bauweise. Und da müssen wir unsere Arbeitsweise und unsere Denkweise ein Stück weit anpassen. Und dann funktioniert es mit Holzbau ganz genauso wie mit allen anderen Bauweisen. Oder siehst du das anders, Michel?
Nee, sehe ich ganz genauso. Also vor allem unter dem Aspekt, dass man ja dieses kostengünstige Bauen quasi im Vordergrund nur stehen haben und Veränderungen natürlich in einem späteren Planungs- oder Ausführungsprozess ja immer mit enormen Mehrkosten dann verbunden sind, beziehungsweise dass es teilweise auch gar nicht mehr die Möglichkeit gibt, irgendwelche Veränderungen vorzunehmen. Wenn ich da an manche Planungen denke, wo der Architekt oder beziehungsweise der Bauherr, der Bauträger dann schon die Wohnungen alle verkauft hat, bevor wir überhaupt losgestartet sind, so richtig, dann habe ich einfach heute nicht mehr die Möglichkeit, irgendwelche Schichten zu verändern oder irgendwelche Sachen dahingehend zu verändern, dass sich der Wohnraum verändert. Und da ist einfach dann auch wichtig, dass ich von Anfang an erstmal natürlich dabei bin, aber auch von Anfang an eben genau Bescheid weiß, wie geht der weitere Weg, wie sind die weiteren Anforderungen zu erfüllen. Und wir kriegen immer mehr Regelwerke, wir beide arbeiten ja auch da an der Erstellung. Hoffentlich, du versuchst auch das Ganze schmal zu halten, das ist so mein größtes Ansinnen, wenn wir an dem Ganzen arbeiten, dass wir das halbwegs noch lesbar bekommen. Und ja, letztendlich, um das geht's. Also die Hintergründe dahingehend zu erklären, dass, wenn man dann die Chance hat, früh genug dabei zu sein, das ist vielleicht auch nochmal dieser große Unterschied zwischen der traditionellen Planung und Planungsvorgängen im mineralischen Bau, wie man es früher gehabt hat, dass so nacheinander die Fachdisziplinen kommen sind, Tragwerk, Brandschutz, am Anfang der Entwurfsverfasser und dann hat man das so nacheinander aufgebaut. Heute, du hast das Wort integral ja schon verwendet. Heute ist es sicherlich so, dass alle gemeinsam starten müssen und dass man dann in gemeinsamen Runden so ein Gebäude generiert, aufbaut und am Ende dann eben das schafft, die ganzen Disziplinen miteinander zu vereinen und da das sozusagen den gemeinsamen Nenner herauszufinden und das richtig zu bauen.
Ja, genau, danke Michel. Also und was ich vielleicht auch noch sagen möchte, wir werden in diesem Podcast eigentlich primär nicht über Normentexte in erster Linie sprechen, sondern wir werden uns mal konkrete Projekte oder die Stolpersteine, die wir aus den Projekten kennen, darstellen und aufzeigen. Und da werden wir zunächst einmal über Schall- und Brandschutz uns unterhalten und natürlich auch in Special-Folgen sozusagen mit Gästen über andere Themen des Holzbaus sprechen. Da geht es nicht nur um den Schall- und Brandschutz, es geht um die Rohstoffversorgung, es geht um den Feuchteschutz, es geht um die Ausführung und all das wollen wir hier beleuchten. Und deswegen möchte ich jetzt auch schon mal einsteigen in den Aufhänger unseres Podcasts eigentlich. Wir hatten ja eigentlich so beim Beginn, wie wir uns über das Podcast-Projekt unterhalten haben, immer diesen Fokus auf die Musterholzbau-Richtlinie, bei der du ja federführend beteiligt bist, Michel. Und mir wäre es jetzt mal wichtig, dass du uns so mal über den Anwendungszweck der Musterholzbau-Richtlinie und vielleicht auch das Rüstzeug mitgibst, über das wir heute sprechen wollen, ja, und was wichtig ist und einfach mal so ein bisschen den Ausblick und den Überblick über die Musterholzbau-Richtlinie gibst.
Ja, sehr gerne. Also der Name, der ist ja da schon Programm, Muster, Holzbaurichtlinie. Also es ist alles, was sozusagen den Holzbau im bauordnungsrechtlichen Sinne da regeln soll. Es ist ja immer eine Konkretisierung. Also kommen wir nachher vielleicht noch gleich dazu. Es gibt die Anforderungen der Bauordnung und die Musterholzbaurichtlinie sagt jetzt einfach, wie ist das Ganze umzusetzen. Und das ist eine vergleichsweise junge Regel. Jetzt, wenn man mal ein bisschen zurückgeht, grob gibt es die seit 20 Jahren in der Entwicklung und in der Anwendung. Und sie zielt vor allem auf den mehrgeschossigen Holzbau ab. Also alles, was so über drei Geschosse geht, ab dem vierten Geschoss, da gehen eigentlich diese Anforderungen da rein. Und da ist es eigentlich, ja, wenn man das mal näher erläutern will, je höher und je größer Gebäude wird, umso höher werden natürlich auch zum einen die Risiken, mehr Menschen leben darin, es gibt größere, vielleicht größere und mehr Nutzungseinheiten und vor allem unter Umständen komplexere Rettungs- und Löschmaßnahmen sind notwendig, wenn ich so einen Brandfall habe. Und die Richtlinie, die schafft dafür so einen verlässlichen Rahmen. Also wenn ich die anwende, dann weiß ich, okay, ich kann das Bauordnungsrecht dahingehend erfüllen und weiß, wie man mit den brennbaren Baustoffen umgeht, um diese Schutzziele sozusagen einheitlich zu erfüllen. Und was da genau entscheidend ist, jetzt kann ich natürlich die ganze Musterrichtlinie abarbeiten in ihren ganzen Punkten, aber im Kontext stehen natürlich eben die anderen Disziplinen und insbesondere der Schallschutz, wenn wir jetzt uns darüber auch unterhalten wollen, der nicht immer in Harmonie steht mit dem Brandschutz. Ja? Wir reden von Hohlräumen vielleicht, die der Schallschutz gern hätte, wo sich Schichten nicht berühren dürfen oder irgendwelche weiche Anschlüsse, die dann wieder von der Baustoffe nicht ganz für den Brandschutz geeignet sind. Also da stehen immer so Sachen entgegen und da ist es natürlich spannend, wie kriege ich die in ein gemeinsames Paket rein.
Okay, also das glaube ich ist der entscheidende Punkt. Wir wollen einfach zeigen, dass wir Holzgebäude bauen können, die alle Anforderungen erfüllen, ohne dass man sich ständig in einen Konflikt findet und das Rad neu erfinden muss. Wichtig ist vielleicht so, wenn wir mal jetzt einsteigen in die fachliche Thematik heute in der ersten Folge, dann ist ja eigentlich immer so ein bisschen die Problematik, dass wir uns über die Gebäudeklassen unterhalten müssen. Du hast das ja gerade schon angedeutet, du warst aber noch so ein bisschen schwammig. Du hast gesagt, es geht ums mehrgeschossige Bauen. Und damit zielst du ja in erster Linie auf bestimmte Gebäudeklassen ab. Und was viele Hörer und was ich auch in der Praxis immer wieder höre und was da gern verwechselt und durcheinander gemischt wird, das ist einmal die Gebäudeklasse und der Sonderbau. Und vielleicht kannst du uns einfach mal ganz kurz erklären, was der Unterschied zwischen einer Gebäudeklasse und einem Sonderbau ist oder wie sich die beiden Dinge sozusagen ineinander fügen, weil es wird immer so getan, ja, das ist ein Sonderbau und damit ist es automatisch Gebäudeklasse 5. Und eigentlich ist es ja gar nicht so, sondern der Sonderbau kann ergänzend zur Gebäudeklasse gesehen werden. Und da wäre es einfach mal ganz cool, wenn du uns diesen Rahmen gibst, in dem wir uns bewegen. Also wo findet die Musterholzbaurichtlinie ihre Anwendung und was hat das alles mit den Gebäudeklassen zu tun?
Ja, klasse. Das ist genau die richtige Fragestellung, mit der wir auch beginnen sollten, eigentlich, weil das Ganze natürlich den weiteren Rahmen abgibt. Wenn wir von der Gebäudeklasse sprechen, dann ist es so, also am Ende will ja die Bauordnung, stellt ja dann Anforderungen an irgendwelche Leistungen, die von Bauteilen erfüllt werden sollen. Und die Gebäudeklasse, die stellt sozusagen, oder die Gebäudeklassen, da gibt es 5 Stück insgesamt, die stellen sozusagen die Modellgebäude dar, auf Basis von denen die Bauordnung dann ihre spezifischen Anforderungen definiert. Und wenn ich sage 5, dann geht es natürlich los mit der Gebäudeklasse 1. Das kennt jeder, das ist so das klassische Einfamilienhaus mit vielleicht einer Einliegerwohnung. Und dann geht es hoch bis 2, das Reihenhäusle, und 3 dann das Mehrfamilienhaus. Und die Gebäudeklasse 1 bis 3, die haben alles eines gemeinsam. Die haben eine maximale Höhe des obersten Geschossfußbodens über der Geländeoberfläche im Mittel. Also auch bei Hanglage muss immer erstmal so ein Mittel des umliegenden Geländes, so eine mittlere Höhe ermitteln. Und da setze ich die dann in Kontext zu dem obersten Geschoss, wo Aufenthaltsräume noch möglich sind. Und das darf nicht mehr als 7 Meter sein. Wo kommen die 7 Meter her? Ganz klassisch, Steckleiter der Feuerwehr hat 8,20 Meter oder 8,40 Meter, wenn sie ganz, also mit ihren 4 Teilen da zusammengesteckt ist. Und mit der Steckleiter komme ich dann an die überwiegenden Fenster dieses Gebäudes noch hin. Das heißt, ich kann eigentlich sehr einfach zu Fuß da das Gebäude nur erreichen und retten. Und dann kommen die höheren Gebäudeklassen. Da brauche ich dann eben schon mehr Maßnahmen im Brandfall. Und da reden wir einmal von der Gebäudeklasse 4, die dann über die 7 Meter bis zu 13 Meter gehen, und die Gebäudeklasse 5, alles, was darüber ist. So, und diese 5 Gebäudeklassen, die definieren dann mir zunächst mal sozusagen, oder sind diese Klassifizierung, mit der es weitergeht. Und das Ganze kann ich sehr, sehr einfach abarbeiten, indem ich mich ganz stur einfach nur diese Maße ermittle. Da gibt es dann noch die Größen, also Bruttogrundflächen von Nutzungseinheiten, die da auch ins Spiel kommen. Und als nächstes schaue ich dann, gibt es noch eine besondere Art und Nutzung bei diesem Gebäude? Nämlich, ist es vielleicht von seiner Ausdehnung sehr, sehr groß? Sprich, Industriebau. Industriebau, der jetzt, sagen wir, über, was weiß ich, 80, 100 Meter geht, das ganze Gebäude, dann ist es so eine besondere Art. Oder eben eine besondere Nutzung, zum Beispiel Versammlungsstätte oder Verkaufsstätte, also ein großes Kaufhaus. Und das sind so besondere Risiken, die da nochmal dazukommen, die aber, wie du eingangs schon ganz richtig gesagt hast, mit der Gebäudeklasse zunächst mal nichts zu tun haben, sondern eben on top dann mir noch definieren, reichen mir diese Anforderungen aufgrund der Gebäudemodelle der Bauordnung aus, oder muss ich jetzt was oben drauf setzen, eben aufgrund dieser besonderen Art und Nutzung?
Ja, okay.
Das muss man sauber trennen.
Ja, okay, und das ist ja der entscheidende Punkt eigentlich. Wir haben ja bei den Gebäudeklassen immer die Anforderung erst einmal vom Bauordnungsrecht, und dann gibt es eben für diese besondere Art und Nutzung, genauso wie das du beschrieben hast, diese Sonderanforderung aus einer Sondernutzung oder Sondergröße, also einem besonderen Tatbestand letzten Endes. Und das ist, glaube ich, für die Zuhörer ganz wichtig, so als Zusammenfassung. Bei der Gebäudeklasse, die ist im Grunde genommen völlig unabhängig erst einmal von der Nutzung. Da geht es um die Rettungsfähigkeit der Personen, die Höhe des Gebäudes, des letzten Geschossfußbodens, der nutzbaren Einheit oder der letzte nutzbare Geschossfußboden. Und bei der Sonderbauverordnung immer so ein bisschen um diese typische Nutzung, die eben von dem, was man sich in der Bauordnung typischerweise vorstellt, abweicht, denke ich, oder? Das ist, glaube ich, so die entscheidende,
Also,
der entscheidende Gedankensprung.
Man kann ja sagen, die Bauordnung, die kann ja gar nicht alles abfangen. Die müsste ja sonst in jedes Detail oder in jede Richtung reingehen und müsste sagen, wenn das so ist, machen wir das so, und wenn das so ist, machen wir das so. Die bildet natürlich diese überwiegende Anzahl der Gebäudenutzungen ab. Und das ist Wohnen und im Prinzip Büro und Verwaltung und vielleicht Tante-Emma-Laden da in der kleinen Größe. Und dann sagt sie eben, und wenn es darüber hinausgeht, dann habe ich in die verschiedenen Richtungen, wo ich sozusagen meine Spezialität habe, meine besondere Art oder Nutzung, da habe ich dann spezielle Regeln nochmal, auf die sie verweist. Und deswegen zunächst Gebäudeklasse abarbeiten, dann gucken, es liegt noch ein Sonderbautatbestand vor. Und niemals gleich verwursteln und in einem
darstellen. Also auch da ist es wieder sinnvoll, erstmal richtig lesen, nachschauen, genau, und dann eins nach dem anderen abarbeiten. So, jetzt
und
kommen wir aber zu einem anderen.
Und
nachdenken, das ist immer das Wichtigste, ne? Da brauchen wir beide nicht drüber sprechen, das ist völlig klar, ne? Genau. Nee, aber jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt, und das ist ja auch so ein Thema, insbesondere, ich habe ja gesagt, wir sind 60 Jahre mit dem Massivbau sozialisiert worden. In der Bevölkerung haben ja viele immer noch so ein bisschen Vorbehalte gegenüber dem Bauen mit Holz. Und ich höre in der Holzbaufachberatung, wenn ich draußen bin, sehr häufig, naja, das mit dem Holz, das brennt, das ist doch gefährlicher. Und die Frage ist ja, wie sieht das eigentlich aus Baurecht? Gibt es im Baurecht irgendeine, ich nenne das mal Lex Holzbau, bei dem ein höheres Gefährdungspotenzial in der Bauordnung vorgesehen wird für Holzgebäude, weil sie brennen können? Oder kann ich mit Fug und Recht behaupten, auch verordnungstechnisch gesehen, dass in allen Gebäuden das Schutzniveau das gleiche ist? Oder wie ist das im Bauordnungsrecht eigentlich geregelt?
Also vorgesehen ist es definitiv so, dass alle Gebäude unabhängig von der Bauweise einfach dasselbe erfüllen und denselben Schutz bieten. Es gibt in der Bauordnung definiert natürlich zunächst mal die allgemeinen Anforderungen, aber dann im Speziellen, wenn man es jetzt mal auf die verschiedenen Fachdisziplinen runterbricht, im Speziellen auch einen Brandschutz. Und dort gibt es die 4 Schutzziele, dass ein Brand zunächst mal möglichst vermeidet wird. Da geht es in Richtung Technik und Planung, also dass sie keine Elektroinstallationen, wo es dauernd funkt, zum Beispiel herstellt.
Das macht ja Sinn,
ne? Das macht ja, richtig macht Sinn. Ja. Und dann kann ich natürlich Brände nicht vermeiden. Denn wir haben statistisch in 3 von 1000 Nutzungseinheiten pro Jahr entsteht irgendwo in einer Art und Weise ein Brand. Davon werden ein paar selber gelöscht, bei ein paar brauchen wir dann die Feuerwehr. Und dahingehend ist das zweite Schutzziel, dass wenn so ein Brand einmal entstanden ist, dann muss ich diese Brandausbreitung möglichst gut begrenzen. Also auf einen kleinen Raum halten und das nicht aufs ganze Gebäude ausweiten lassen. Dann ist ein ganz wichtiges Schutzziel natürlich die Rettung von Menschen und Tieren, dass die möglich sind. Das heißt, es spielt alles auf die Rettungswege ab. Und am Ende muss das Ganze auch wirksam löschbar sein. Also keine Gebäude bauen, die am Ende durch die Feuerwehr nicht beherrschbar sind. Und da sozusagen man nur noch von außen zuschauen kann und ein bisschen Nachbarschutz betreiben kann und das Ganze abbrennen kann. Das ist auch nicht erwünscht. Aber wir sehen jetzt schon bei den 4 Schutzzielen, die allem dann weiteren zugrunde liegt, da kommt nicht einmal der Baustoff vor, sondern das sind im Wesentlichen Anforderungen an Leistungen. Und klar wird später schon mal gesagt in der Bauordnung, ja, da darfst du jetzt nur nicht brennbare Baustoffe nehmen. Aber da wird nicht gesagt, du darfst jetzt kein Holz nehmen oder du darfst nur Beton nehmen, sondern man unterscheidet vielleicht noch zwischen brennbar und nicht brennbar, aber ansonsten baustoffneutral. Und wie ich vorher eingangs gesagt habe, ist dann so eine Holzbaurichtlinie eben eine Konkretisierung, wenn ich jetzt sozusagen Holz hernehmen will, wie kriege ich diese ordnungsrechtlichen Anforderungen umgesetzt. Und am Ende ist es so, jedes Gebäude hat die gleichen Schutzziele. Alle Schutzziele müssen sozusagen erfüllt sein und deswegen gibt es kein unsicher in einem Holzgebäude oder sicherer in einem massiv mineralischen Gebäude, in einem betonierten. Der Professor Winter sagt ja, nichts riskieren, betonieren. Das war ja dann so mal der Standardspruch. Aber letztendlich davon müssen wir wegkommen. Also wir haben da Gleichwertigkeit da. Da, wenn wir nach der Bauordnung das machen und dann, ja.
Also am Ende geht es um ein Narrativ. Es geht darum, den Leuten sozusagen zu erklären, dass man in einem Holzgebäude genauso sicher und genauso gut aufgehoben ist wie in einem Massivbau, weil die Schutzziele der Bauordnung die Baustoffe in keinster Weise unterscheiden. Und das, glaube ich, das ist so die Aufgabe, die wir auch mit dem Podcast verfolgen, ein Stück weit, dass wir zeigen, dass es möglich ist und dass da kein Unterschied ist. Es ist einfach eine andere Herangehensweise, die wir sehen müssen. Aber das Bauordnungsrecht sieht nicht vor, dass Holzgebäude in irgendeiner Art und Weise geringere Schutzwirkung bieten, als das vielleicht ein Massivgebäude tut. Ich glaube, das ist die entscheidende Message an der Stelle. Und da sind wir jetzt auch beim Bauordnungsrecht. Und das Bauordnungsrecht, und du hast es gerade schon sehr schön angedeutet, dass an den ein oder anderen Stellen das Bauordnungsrecht nicht brennbare Baustoffe vorsieht. Und im Bauordnungsrecht kennen wir ja im Grunde genommen, wenn es um den Brandschutz geht, 3 wesentliche Begriffe. Das ist einmal feuerbeständig, hochfeuerhemmend und feuerhemmend. Und da macht natürlich das Bauordnungsrecht so sprachliche Krückstöcke. Also ich bin da immer wieder begeistert, welche Wortfindungen man da machen kann. Da gibt's dann neben diesem feuerbeständig auch abweichend feuerbeständig, abweichend hochfeuerhemmend, als hätte man nicht schon eine Begrifflichkeit definiert. Und diese zusätzlichen Begrifflichkeiten hat man extra für den Holzbau so ein Stück weit eingefügt. Und vielleicht kannst du das mal so ein bisschen erklären, wo das herkommt, weil das immer wieder in der Praxis für Verwirrung sorgt, weil Leute sprechen ganz gern von feuerbeständig, meinen aber eigentlich tatsächlich F90 mit brennbaren Baustoffen, was dann abweichend wäre. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
Das hat in der Tat großes Verwirrungspotenzial. Und wir haben ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, die Bauordnung, wir sind ja jetzt über Jahrzehnte sozusagen mineralisch geprägt unterwegs gewesen, wenn es um das Bauen in den höheren, früher hat es ja auch keine höheren Gebäudeklassen gegeben oder die Gebäudeklassen an sich gegeben, sondern da gab es das Gebäude geringer Höhe und dann gab es alles, was darüber ist. Und dementsprechend haben wir gar nicht so viele Begriffe gebraucht, weil in dem Wort feuerhemmend, da steckt einfach drin, bauordnungsrechtlich, wenn man das dann zurückführt, bauen mit brennbaren Baustoffen. Entschuldigung. Und wenn ich im Feuer beständig das Wort haben mir anschaue und wenn ich wieder an früher denke, dann Gebäude geringer Höhe waren halt früher mit Feuerhemmend und alles darüber war feuerbeständig. Und feuerbeständig, das hat einfach auch wieder, wenn man den Begriff mal sich überlegt, das ist dem Feuer gegenüber beständig. Und das kommt so ein bisschen aus dem Zweiten Weltkrieg oder aus den Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg, wo man gesehen hat, naja, wenn diese Bombenangriffe und das alles war, da ist unter Umständen die Feuerwehr nicht mehr gekommen oder hat keine Chance mehr gehabt, da noch großartig einzugreifen. Und da wollte man natürlich nicht, dass reihenweise ganze Städte abbrennen, weil sozusagen das Feuer immer weitergeht oder das Feuer nicht irgendwo Einhalt kriegt. Und feuerbeständig hat einfach die Eigenschaft, dass eine mobile Brandlast, also alles, was in so einem Raum oder in einem Gebäude drin ist, abbrennen darf. Und wenn diese Brandlast weg ist, dann soll das Gebäude zumindest noch standsicher sein und seine wesentlichen Strukturen beibehalten. Das heißt, das soll noch, das soll nicht einsturzgefährdet sein, das soll noch das Ganze stehen bleiben. Und jetzt sind wir nach und nach sozusagen in den Holzbau, in die höheren Gebäude da reingekommen und jetzt brauchte man natürlich auch neue Anforderungen und die müssen in irgendeiner Art und Weise mit einem Begriff hinterlegt sein. Und dann hat man mit den Gebäudeklassen, das war 2002 in der Musterbauordnung, wo man dann von den geringer Höhe auf alles andere umgestellt hat, auf diese 5 Gebäudeklassen, wo wir vorher erklärt haben. Da hat man ja dann auch diesen ersten Begriff hochfeuerhemmend reingebracht. Und jetzt, wenn wir hochfeuerhemmend und feuerbeständig hernehmen, dann sind das klar definierte Begriffe. Feuerbeständig heißt eben aus nicht brennbaren Baustoffen. Und hochfeuerhemmend ist so definiert, natürlich zunächst mal, wenn ich es mineralisch noch haben will, auch aus nicht brennbaren Baustoffen und dann schreibt die Bauordnung, aber wenn brennbare Baustoffe, dann brandschutztechnisch wirksame Bekleidung, also mit Gips bekleidet, mit mineralischen Dämmstoffen, die Hohlräume gefüllt und die tragende Struktur aus Holz. Und das ist, was wir ganz klassisch unter dem Holztafelbau verstehen. Und jetzt sind wir ja 2020 wieder einen Schritt weitergegangen, haben nochmal eine neue Holzbaurichtlinie bekommen. Im Vorfeld wurde die Bauordnung auch nochmal erweitert auf das Bauen bis zur Hochhausgrenze mit Holz. Und dann gab es auf einmal, dass feuerbeständig und hochfeuerhemmend wieder nicht mehr ausgereicht haben. Und jetzt hat man das wieder erweitert. Und leider, da ist Deutschland mit seinem ganzen, jetzt mal wieder aufpassen, was ich sage, aber da ist Deutschland etwas träge. Man hätte sich einfach da mal das Ganze komplett neu überlegen müssen, wie kriege ich das jetzt mit neuen Begriffen schön gebacken. Aber man hat halt, wie in der Vergangenheit, muss man sagen, wie in den letzten 50 Jahren oder 70 Jahren, eigentlich ist ja jetzt dann schon die Bauordnung dann so alt, hat man immer was obendrauf gesetzt. Man hat einfach dazu gebaut wieder. Und das
dazu gedoktert, wenn man so will, oder?
Verschlimmbessert eigentlich. Ist noch, dazu gedoktert ist das richtige Wort, ja. Und verschlimmbessert, man merkt jetzt zunehmend, und das wird jetzt dann irgendwann auch nicht mehr gehen, dieses obendraufsetzen, man merkt zunehmend, dass das immer mehr zu natürlich nicht mehr verständlichen Sachen führt. Aber andererseits widerspricht sich's auch jetzt irgendwann dann. Und das heißt, dass man sich da überlegt, was da ist, das wird nicht mehr lang dauern. Aber jetzt nochmal zurück. Abweichend heißt jetzt eben von diesen vordefinierten Begriffen abweichend mit gleicher Leistungserfüllung. Also Leistung, dann F-Klasse, wie lang ist eine Leistung dahingehend erfüllt. Nur halt eben nicht mit dem Begriff übereinstimmend.
Okay, also das heißt, diese Abweichung bedeutet eigentlich immer, dass man von einem reservierten Begriff in der Bauordnung eine andere Art der Erfüllung bei gleicher Schutzzielerreichung anstrebt.
Ja, Schutzziel, also, bei gleicher Leistung. Vielleicht mache ich es ganz kurz nur an einem, Beispiel, dann kann man das natürlich wirklich sehen. Ich habe ja gesagt, hochfeuerhemmend, da ist definiert, das Ding hat, das Bauteil hat Hohlräume, die sind mit mineralischer Dämmung gefüllt, also mit Steinwolle, die haben ihre brandschutztechnische Wirkung, also Gipsplatten auf und draus und die tragende Struktur ist aufs Holz. Und da passt jetzt Massivholz, also Brettsperrholz, passt einfach nicht in diese Definition hinein. Und da die Definition dummerweise in der Bauordnung oben steht, also im obersten Dokument, kann man in der Holzbaurichtlinie jetzt nicht einfach den Begriff hochfeuerhemmend hernehmen und damit eine Brettsperrholzbauweise abbinden. Ich glaube, das ist sehr bildlich, weil ich habe jetzt gerade festgestellt, die tun mir ja selber schon schwer, diese Sachen so richtig zu erklären. Da sieht man auch mal, wie missverständlich das sein kann.
Also das heißt, wir haben zwei Arten von Abweichungen. Wir haben bei feuerbeständig, abweichend feuerbeständig, das Thema, dass wir von der Brennbarkeit der Baustoffe abweichen. Das heißt, feuerbeständig mit nicht brennbaren Baustoffen wird bei abweichend feuerbeständig durch brennbare Baustoffe erreicht. Und bei abweichend Hochfeuerhemmend, und jetzt wird es dann schon wieder ein bisschen komplizierter, geht es um eine Bauweise. Wir haben einmal Hochfeuerhemmend reserviert für den Holztafelbau. Und gleichzeitig haben wir abweichend hochfeuerhemmend dann sozusagen einführen müssen, um den Massivholzbau abzudecken, weil im obersten Regelwerk eine sehr starke Limitierung gewesen ist. Und anstatt, dass man das Bauordnungsrecht irgendwann mal richtig geordnet und harmonisiert hat, hat man einfach immer wieder was dazu gebaut, um diese begrifflichen Krücken bauen zu können, offenbar.
Besser hätte es keiner sagen können.
Ja, Michi, ich habe nur das aufgenommen, was du mir gerade gesagt hast. Ne? Der zweite Punkt ist jetzt noch, was auch immer gerne wieder zerredet wird und auch immer wieder völlig missverständlich angebracht wird und was mir sehr häufig auffällt und wo ich gern korrigierend eingreife, dass diese Begriffe aus dem Bauordnungsrecht wie feuerbeständig, hochfeuerhemmend und feuerhemmend mit den F-Klassen, also F30, F60, F90 oder auch die europäischen Klassifizierungen REI 30, 60, 90 verwurstelt werden. Aber vielleicht kannst du es auch nochmal erklären, diese Feuerwiderstandsdauer ist ein Aspekt der gerade eben beschriebenen Leistung, aber nicht alles. Da gibt es ja noch mehrere Anforderungen und vielleicht kannst du unseren Zuhörern einfach nochmal diesen Rahmen spannen, damit wir dann für die nächsten Folgen, für die, wo wir tiefer ins Detail in die Musterholzbaurichtlinie reingehen, auch das Rüstzeug haben, um zu verstehen, von welchen Begrifflichkeiten wir gerade sprechen.
Ja, klasse. Das ist nämlich auch immer ein Ding, das mir auffällt. Man muss, wenn man die bauordnungsrechtlichen Begriffe hernimmt und die umsetzen will, dann spricht die Bauordnung von einer Feuerwiderstandsfähigkeit. Und diese Fähigkeit, die setzt sich aus verschiedenen Sachen zusammen, die ich erfüllen muss. Nämlich einerseits eine Leistung, nämlich eine Feuerwiderstandsklasse. Da geht es um Leistung, um Standsicherheit im Brandfall, also wie lange hält unter Brandbeanspruchung so ein Bauteil die aufgebrachten Lasten, bevor es zusammenbricht, oder den Raumabschluss, wie lange hat ein Bauteil sozusagen die Fähigkeit, Feuer und Rauch von der einen Seite nicht auf die andere Seite rüberzulassen, jetzt mal ganz banal gesagt. Und das ist die Feuerwiderstandsklasse und der kann ich natürlich eine Minutenzahl sozusagen hinten dran setzen und daraus F, wenn man es jetzt wieder so will, Feuerwiderstandsdauer, kann ich dann sagen F30, F60, F90. Das sind so die drei Zahlen, die wir uns im Bauordnungsrecht hinter den Begriffen Feuerhemmend 30, Hochfeuerhemmend 60, Feuerbeständig 90 dahinter liegen haben. Und das zweite ist dann eben, was die Fähigkeit noch braucht, ist, wie verhält sich das Bauteil? Also brennt es mit? Brennt es anfänglich nur nicht mit? Brennt später mit? Oder ist es eben mineralisch, brennt gar nicht mit? Ja? Jetzt habe ich gesagt, brennt anfänglich mit. Jeder kennt das Thema um die brennbaren Oberflächen. Das heißt, wenn ein Feuer irgendwo entsteht, habe ich sofort dieses Bauteil mit beteiligt am Brand. Und weil ich vorher gesagt habe, der Holztafelbau, der ja immer diese mineralische Bekleidung drauf hat, der kommt etwas später mit seiner brennbaren Struktur und beteiligt sich dann unter Umständen. Wobei wir natürlich das auch so bekleiden können, dass er sich gar nicht beteiligt. Und das zusammen, diese Feuerwiderstandsdauer und dieses Verhalten im Brandfall, das ergibt die Feuerwiderstandsfähigkeit, die jetzt hinter den Begriffen vorhemmend, hochvorhemmend, abweichend hochvorhemmend, feuerbeständig, abweichend feuerbeständig stecken. Ist schon eine lustige Sache, ja. Aber wir brauchen halt im Moment diese Begriffe da alle, um das irgendwie hinzubekommen. Aber die hinter diesen Begriffen jetzt, da steckt genau dann in der Konkretisierung über die Holzbaurichtlinie, wie mache ich das?
Okay, also das heißt, diese ganze Thematik im Bauordnungsrecht, das ist ein großer Container und Teile davon ist eben die F-Klassifizierung oder die europäische Klassifizierung Resistance, Enclosure und Insulation, die das vielleicht auch noch ein bisschen präziser beschreibt, wenn man es mal genau nimmt. Und das ist eigentlich so immer der meiste Trugschluss, den ich in der Praxis eben sehe, dass man sagt, okay, wenn ich F90 habe, dann bin ich eigentlich bauordnungsrechtlich fertig oder F60. Und das ist ja bei Weitem nicht der Fall, weil du wirst es ja dann in der Musterholzbaurichtlinie nochmal sehr gut erklären, dass wir bei den brandschutzwirksamen Bekleidungen dieses Mitbrennen der immobilen Brandlast in irgendeiner Form in den Griff bekommen müssen. Und das ist jetzt auch so der nächste Punkt, bei dem ich jetzt angelangt bin und der vielleicht für heute, so für den Abschluss und für den Ausblick auf die nächsten Folgen unseres Podcasts überleitet. Wo würdest du eigentlich sagen, dass die Musterholzbaurichtlinie gut anwendbar ist? Wo ist es schwierig und welchen sozusagen großen Wurf haben wir mit der aktuellen Musterholzbaurichtlinie erreicht, um das Bauen mit Holz zu erleichtern? Wo siehst du da die großen Benefits und die Anwendungsbereiche?
Ja, also grundsätzlich muss man zunächst mal anfangen, Holz setze ich nur da ein, wo es sinnvoll ist. Das heißt, wir werden mal, auch wenn ich es immer wieder mal höre und auf den Messen ja gesehen habe, dass erdberührte Sachen jetzt schon mit Holz versucht werden und dann gibt es da verschiedene Anstriche und Folien, die man da außenrum macht. Aber das macht halt aus meiner Sicht keinen Sinn. Sondern wir sollten erstmal bauphysikalisch schauen, wo setzt man das Holz sinnvoll ein. Und wenn wir darüber hinaus das dann mal richtig gemacht haben, dann gibt es schon fast nicht mehr viele Grenzen, ehrlich gesagt, wo der Holzbau hat. Natürlich in der Höhe des Hochhauses ist so eine Grenze ab 22 Meter, haben wir ja vorher mal gesagt, eine Drehleiter, die ich da benötige bei den oberen Gebäudeklassen 4 und 5, die hat eine Rettungshöhe von 23 Meter. Und ab dieser Höhe, man sagt 22 plus 1 Meter Brüstung, wird es dann immer schwieriger im Falle eines Brandes für die Feuerwehr dahin zu kommen. Und das heißt, ab der Hochhausgrenze, so heißt die dann, ist jeglicher Angriff von innen und da bestehen halt noch ziemliche Vorbehalte gegen das Holz, auch berechtigt. Also man muss einfach sehen, wenn, sag ich mal, in 40 Meter Höhe da so eine Holzfassade brennt, das kriegt ja keiner mehr in den Griff, wenn man von außen nicht hingeht. Also das ist so eine Grenze. Im Moment, was auch noch so eine Grenze, als Grenze dargestellt ist, das ist in der Ausdehnung, 400 Quadratmeter ist drin.
400 Quadratmeter schon raus. Was?
Ich bin da nicht so ganz, ich bin da etwas skeptisch. Möchte jetzt 400 nicht sagen,
Quadratmeter
dass das,
was, Michel? Also welche
Bruttogrundfläche, also Nutzungseinheiten, genau, Größe der Nutzungseinheiten, da wird unterstellt, dass es dann irgendwie schwierig wird mit den Löschmaßnahmen, dass unsere Bekleidungen nicht ganz ausreichend sind. Ich muss dazu sagen, ich bin da etwas skeptisch, ich bin nicht dagegen im Moment, aber ich möchte das muss man noch richtig aufbereiten. Also das muss man wirklich mal noch sehen, hat diese Begrenzung da ihre Berechtigung? Wenn ja, dann ist alles in Ordnung. Aber im Moment schweben wir da so ein bisschen. Die ist im Prinzip, diese Schwelle ist hineingekommen, als man diese Richtlinie, die jetzt in der Umsetzung sehr schnell gegangen ist, also man hat sie erarbeitet und fast postwendend ins Bauordnungsrecht umgesetzt und da war halt eine Bedingung, naja, wir gehen nicht gleich aufs Volle, sondern wir fangen mit ein bisschen Begrenzung an. Das ist auch sinnvoll oder ist auch nachvollziehbar. Aber jetzt muss man es noch aufbereiten und muss nur sehen, ist es? Das wäre jetzt so eine Grenze noch. Na, und ansonsten eigentlich, wo man noch als Letztes sagen kann, bei den Sonderbauten, klar, an mancher Stelle muss man einfach auch, sage ich mal, mit Vorsicht umgehen. Wir hatten mal die Justizvollzugsanstalt als Thema. Das kann schwierig sein, aber wo es in jedem Fall mit Vorsicht zu bedenken ist, noch der Einsatz von Holz. Das ist im Gesundheitswesen, wenn ich so Bereiche eines Krankenhauses habe, Intensivbereiche oder eben diese OPs und alles, da macht halt einfach der mineralische Baustoff mehr Sinn und ist da ja nur ausschlaggebend zu verwenden. Ob man dann das Bettenhaus in Holz macht, finde ich, kann man wieder alles machen, aber das sind im Wesentlichen die paar Grenzen. Das habe ich doch eingangs gesagt, sind immer viele. Nur da sollte man dann auch strikt sein und die beachten das Ganze.
Also auch da gilt wieder, was wir schon gesagt haben, erstmal nachdenken, macht Sinn, das anzuwenden und sich dann zu überlegen, kann ich Holz sinnvoll einsetzen. Das ist auch so ein Thema, ne? Also du hast es jetzt gesagt, wir haben einmal die Limitierung in der Größe beim Hochhaus, wir haben die Grenze bei den 400 Quadratmeter Bruttogrundfläche je Nutzungseinheit oder der Größe insgesamt und wir haben diese besonders sensiblen Nutzungen wie Krankenhäuser und ja, Justizvollzugsanstalt kann ich mir lebhaft vorstellen. Im Brandfall müssen alle raus, sollen aber eigentlich irgendwie trotzdem drin bleiben. Ne? Das ist natürlich ein gewisser
Ja, vielleicht sollte er
Zielkonflikt.
mit Zündeln auch nicht schaffen, rauszukommen. Also
Ja, genau. Also das wäre der Sinn der Limitierung, wenn man so will. Ne? Aber wir sehen schon, wenn wir richtig bauen und wenn wir die richtigen Anwendungsfälle finden, dann können wir eigentlich fast alles abdecken, was momentan im Hochbau sich abspielt zum Thema Feuchteschutz und du hast es ja schon gesagt, erdberührende Bauteile und so weiter. Da werden wir wahrscheinlich auch mal noch eine Sonderfolge machen und uns mal drüber unterhalten, was passiert eigentlich, wenn Holz nass wird und man sollte oder was sollte man am besten tun, dass es nicht lange nass bleibt. Das ist vielleicht ein ganz ein wichtiger Aspekt für unserer nächsten Folgen vielleicht.
gut,
Ja.
wenn es nass ist, brennt es natürlich nicht. Das wäre jetzt auch wieder so eine Maßnahme, aber.
Ja, du siehst aber, das ist natürlich nicht sonderlich nachhaltig, um es mal so zu
Nein.
formulieren. Ja, genau.
Nein.
Ja, okay, also wir haben jetzt in der ersten Folge, Michael, das war jetzt wirklich super spannend, auch für mich, immer wieder was dazugelernt. Und wir haben jetzt letzten Endes die Grundlage gelegt, um uns mit der Musterholzbau-Richtlinie intensiv auseinanderzusetzen. Wir haben die Gebäudeklassen, den Sonderbau und die Schutzziele und so ein paar Begrifflichkeiten abgeklappert, die fürs Verständnis von entscheidender Bedeutung sind. Und in den nächsten Folgen werden wir natürlich dann die Musterrichtlinie Abschnitt für Abschnitt mal durchkommentieren und deklinieren und Fragen aufwerfen und vielleicht auch mal Fragen beantworten. Und ergänzend werden wir natürlich Folgen rund um den Schall- und Brandschutz machen und auch Feuchte und weitere, zum Beispiel Klimageschichten mit aufgreifen. Und
Ja.
dann schauen wir mal, ob wir das Spiel auch wechseln. Ich mache die Fragen beim Brandschutz und du darfst dann in die andere Richtung die Fragen zum Schallschutz machen und mich mehr oder weniger grillen.
Ja, ich befürchte ja, das wird wahrscheinlich kein Grillen sein, sondern ich befürchte, meine Fragen werden auf Grundschulniveau zum Schallschutz anfangen müssen. Aber den meisten wird es hoffentlich gleich gehen. Das ist ja auch was ganz Wichtiges, was wir erreichen wollen mit dem Podcast, jetzt nicht geschwollen über das letzte Technikdetail daher zu reden, sondern alle mal abzuholen und auf ein gewisses Niveau mitzubringen. Also mir geht es im Schallschutz ehrlich gesagt immer so, für mich ist das jetzt mal komplett neu.
Mir
Und
geht's auch so übrigens, ne?
dahingehend ist es auch so, dass ich da gerne am Ende als Ergebnis so, ja, so Handregeln, also sowas, wo ich mal von vornherein, wenn ich jetzt in der Planung so einen Aufbau sehe, ungefähr, du weißt es immer sofort, funktioniert oder funktioniert nicht, ja. Und das wären so Grundregeln, wenn ich die mal verstehen könnte, da werde ich dich, glaube ich, noch einiges fragen müssen.
Ja, genau, das ist das Ziel von dem Podcast, dass wir einfach über Dinge, die nicht sofort für jeden klar sind, einfach auch klar machen. Und wenn euch der Podcast jetzt gefallen hat, liebe Zuhörer, dann schickt uns einfach ein Feedback, gebt uns einen Daumen hoch in der Kommentierungsfunktion unten und für die nächsten Folgen schickt uns auch gerne Fragen, die ihr gerne beantwortet hättet. Dann können wir so ein Question-Answer-System machen. Wir werden immer mal wieder Sonderfolge einstellen, wo wir uns auch vielleicht mit Fragen, wenn welche kommen, beschäftigen werden. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen und sage bis zum nächsten Mal Ciao und ich hoffe, unser Woodcast gefällt uns.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Adrian, Servus, hab einen schönen Tag und Das geht hoffentlich weiter, weil das hat sehr viel Spaß gemacht. Und an alle Hörer, Servus und bis zum nächsten Mal.